Ja, jetzt habe ich Nils Kalefendt im Gespräch und es soll um den Leipziger literarischen Herbst gehen. Der hat ja genau vor 30 Jahren zum ersten Mal stattgefunden, habe ich zumindest recherchiert. Und in meiner Erinnerung war zeitlich immer so ein bisschen ungefähr mit der Frankfurter Buchmesse auch zusammengefallen. Andererseits geriet er aber auch zwischendurch mal so ein bisschen in Finanzierungsnöte, vielleicht auch deswegen, weil es in Leipzig ja mit Leipzig liest, dann zur Leipziger Buchmesse im Frühjahr ja auch immer schon so ein großes Lesefest gibt. Und du lebst ja schon eine ganze Weile in Leipzig, ich glaube, ich habe recherchiert seit 1983, wenn das stimmt. Wie hast du denn den Leipziger literarischen Herbst in dieser Anfangszeit wahrgenommen? Erinnerst du dich noch daran?
Ja, den literarischen Herbst gibt es eigentlich seit 1992 mit Unterbrechungen und auch immer mal mit leichten Änderungen in der Ausrichtung. Ich habe mich eigentlich immer daran erinnert, dass es sehr stark gekennzeichnet war von so einem Alle machen mit Faktor, was natürlich auch ein bisschen einer strukturellen Unterfinanzierung, du hast es ja schon angedeutet, geschuldet war. Also man wollte das hier möglichst auf breite Füße stellen. Man wollte auch die lokalen Autorinnen und Autoren fördern. Also man wusste da schon immer, da gibt es im Herbst nochmal so eine Gelegenheit, vielleicht für eine Lesung. Und ja, das war natürlich dann, ja, und es gab meistens noch ein zentrales Thema, was dann manchmal mehr, manchmal weniger passend vielleicht war. Und es war auch über eine relativ längere Strecke. Also ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber das ging manchmal durchaus über 2-3 Wochen, ne? Sodass dann also dieser spezifische Festivalcharakter ist dann manchmal auch ein bisschen verpufft. Es gab eine prominente Opening-Veranstaltung und auch nochmal einen rechten Knall zum Schluss. Aber vieles ist dann doch so ein bisschen verplätschert, wenn das dann über eine längere Zeit geht. Aber es ist natürlich immer mit extrem viel Herzblut und Engagement gearbeitet worden. Also das soll jetzt überhaupt keine Kritik an den ganzen Vorgängerinnen und Vorgängern sein.
Es gab ja auch mehrere Umbrüche beim Leipziger literarischen Herbst. Zwischen 2003 und 2009 gab es keinen regulären literarischen Herbst und ab 2019 gab es dann auch nochmal so eine Art Neuanfang. Das wart ihr dann. Wie ist denn das Konzept für den literarischen Herbst der Gegenwart so gestrickt? Also wie geschieht die Auswahl und was macht jetzt das neue Konzept vielleicht aus?
Also vielleicht fange ich am besten mit dem an, was ich gerade geschildert habe. Wir sind zu viert in einem Organisationsteam, also außer mir noch Anja Kösler, die man kennt als Co-Geschäftsführerin des Sächsischen Literaturrates und länger noch verantwortlich für Leipzig liest, also bei der Leipziger Buchmesse. Jörn Dege ist Geschäftsführer am Literaturinstitut und Claudius Niesen jetzt sehr stark engagiert bei Detektor FM, dem Internetradio hier. Und wir legen sehr viel Wert auf ein kuratorisches Prinzip. Also das Programm ist jetzt wirklich strikt kuratiert, was doch eine andere Möglichkeit bietet, Spannungsbögen und dramaturgische Dinge sozusagen hinzubekommen. Das Festival ist auf genau eine Woche konzentriert. Also auch das ein bisschen mit Blick auf die Geschichte, die ich vorhin schon erklärt habe. Naja, und wir wollen natürlich die ganze Bandbreite dessen, was Literatur sein kann und sein will, zeigen. Alle möglichen Formate von der klassischen Wasserglaslesung, die ja immer so ein bisschen schnöde inzwischen angeguckt wird, bis hin zu experimentellen Formaten oder performativen Sachen. Also da gibt es keine Scheuklappen. Und wir legen sehr viel Wert auf eine bestimmte Wiedererkennbarkeit, also auf Reihen, um halt einfach da eine Struktur reinzukriegen. Das ist uns sehr wichtig, also Reihen wie Beste erste Bücher oder Lyrikhotel oder Kriminaldauerdienst, also unser Kriminalliteraturabend. Das sind Sachen, die sich jetzt schon so etabliert haben eigentlich. Und ja, daneben gibt es dann immer noch, ne, Standbein, Spielbein, gibt es neue Sachen, die wir probieren wollen. Wir wollen ja auch nicht in dem einmal Gefundenen erstarren.
Spielt die Gleichzeitigkeit mit der Frankfurter Buchmesse eine Rolle? Also gibt es so eine Literatur des Herbstes, eine spezifisch herbstliche Literatur, die dann bei euch auch zutage tritt?
Das würde ich eigentlich nicht so saisonal sehen. Wir haben das eher ein bisschen pragmatisch gesehen. Es war natürlich immer auch der Gedanke, früher oder später gibt es mal die Möglichkeit, eine Autorin, ein Autor hier in Leipzig zu präsentieren, den man sonst oder die man sonst vielleicht nicht bekommt, die dann vielleicht nach Frankfurt nochmal eine kleine Biege nach Leipzig macht. Und das ist ja geglückt, sehr häufig mit der inzwischen doch ganz schönen Tradition, die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels oder den Friedenspreisträger einen Tag nach der Zeremonie in der Frankfurter Paulskirche in Leipzig zu haben. Da hat uns nur in den letzten 2 Jahren, also 20 und auch in diesem Herbst, Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dieses Jahr einen halben Strich, wenn man so will, weil die Friedenspreisträgerin zwar am 25. Oktober in Leipzig sein wird, aber es ist halt eine geschlossene Veranstaltung, die wir nur im Livestream breit tragen können in die Öffentlichkeit, was natürlich ein bisschen schade ist.
Ja, was Besonderes beim Leipziger Literarischen Herbst sind auch immer die Orte, vielleicht auch schon wie bei Leipzig liest, da freut man sich auch immer so über diese ungewöhnlichen Orte. Ihr seid aber schon auch breit aufgestellt und habt doch auch eine Vielfalt an Orten mit dabei. Was sind das für Orte und ja, welche Rolle spielen die Orte für euch?
Ja, das ist schon immer sehr wichtig. Also wenn du auf Lesungen warst, du weißt es ja selber, das ist immer nicht nur der Autor, die Autorin, sondern das Ganze drumherum. Ja, und da ist der Ort schon total wichtig. Auch da wollen wir relativ breit aufgestellt sein. Also es geht von klassischen Literaturorten wie dem Literaturhaus, also hier Haus des Buches bei uns in Leipzig, repräsentative Orte, wenn du so willst, wie die alte Handelsbörse oder die Deutsche Nationalbibliothek. Da waren wir in unserem ersten Jahr 19 noch in dem großen geisteswissenschaftlichen Lesesaal, also der mit den schönen grünen Lampenschirmen, toller Raum. Und dann haben wir ja diese typischen Leipziger Off-Kultur-Lieblingsorte, also UT Connewitz zum Beispiel, was man vielleicht stärker noch mit Musik in Verbindung bringt oder mit Kino, das Ostpassage-Theater an der Eisenbahnstraße, wieder eine ganz andere Szenerie, aber ein toller Ort, also ein altes Tonnengewölbe über einem Aldi-Markt. Ich glaube, das ist deutschlandweit einmalig. Und eine ganz tolle Crew, die dort diesen Laden schmeißt. Und dann geht das bis zu, ich sag mal, privaten Wohnungen oder Ateliers oder einem Laden. Also hier in der Südvorstadt das Möbelkombinat, die Möbelkooperative Süd. Das ist ein Laden, wo wir die Lyrik-Hotels zum Teil stattfinden lassen.
Ja, für mich waren die auch immer so mit ein Highlight dieser, ja, ist ja so eine Art Reihe, die schon 2019 und 2020 mit dabei war. Was erwartet uns da dieses Jahr im Lyrik-Hotel?
Ja, ursprünglich ist das Lyrik-Hotel ja vom Ansatz her so aufgebaut, dass eine Leipziger Autorin, ein Leipziger Autor, eine Kollegin, einen Kollegen aus Deutschland einlädt. Es gibt keine Moderation und das nicht aus Kostengründen, sondern einfach, weil wir schauen wollen, was mit den beiden passiert, also wie die miteinander interagieren, wie die sich die Bälle zuwerfen. Und da haben wir tolle Abende gehabt. Also ich erinnere mich ans letzte Jahr, etwa an einem Abend mit Kerstin Preiwus und Marcel Bayer in der Alten Post Lindenau. Man kann diesen Abend zum Beispiel, wenn ich da mal einen kleinen Moment abschweifen darf, auf einem Podcast nachhören, den es seit September gibt, wo wir einige der schönsten Abende des letzten Jahres, wo ja durch Corona sehr wenig Zuschauer oft erlaubt waren, wegen der Hygieneauflagen. Und die kann man jetzt auf den üblichen Podcast-Portalen einfach nochmal nachhören.
Ist nicht alles schlecht am Internet.
Genau, aber ich bin jetzt leicht abgeschwiffen, insofern nochmal kurz zum Lyrikhotel. In diesem Jahr haben wir da nämlich eine kleine Änderung. Das erste Lyrikhotel bricht dieses Konzept ein bisschen auf. Da geht es nämlich nicht um zwei Autoren im Dialog, sondern es geht um, ja, gewissermaßen sind wir diesmal im Club der Toten Dichter. Es ist ein Abend für Ivan Blatný, einen der herausragendsten tschechischen Dichter, leider eben schon gestorben. Der hat die zweite Hälfte seines Lebens im englischen Exil, wenn man so will, und zumeist in geschlossenen Anstalten verbracht. Er hatte große Angst, dass ihm der tschechische Geheimdienst nachstellt und ihm Böses will. Wenn man heute die Nawalny-Sachen etc. so verfolgt, dann war das ja nicht ganz so abwegig.
Nee, sowas gab's.
Und da gibt es eine tolle Konstellation. Es war uns auch wichtig, Blatný ist geboren in Brünn, also in unserer heutigen Leipziger Partnerstadt Brno. Das zeigt auch ein Prinzip des Herbstes, dass wir natürlich gern mit Partnern zusammenarbeiten und Kooperationen eingehen. Und in dem Fall ist es also ein deutsch-tschechisches Gemeinschaftsprojekt. Wir haben Martin Reiner zu Gast, einen Autor aus Brno, der wahrscheinlich als der bekannteste Blatnyologe gilt. Ein 600 Seiten Dokumentarroman über Blatný geschrieben hat. Und wir haben zwei Übersetzer, also eine Übersetzerin und einen Übersetzer, Annette Simon, die älteste Tochter von Christa Wolf, und ihr Mann Jan Faktor, auch als Lyriker hervorgetreten, schon in DDR-Zeiten. Also die beiden lebten in Ost-Berlin. Er hat so in der Underground-Szene des Prenzlauer Berges seine ersten Schritte gemacht. Ja, und hat dann in Nachwendezeiten recht erfolgreiche und tolle Romane geschrieben. Und die beiden haben einen Band Blatný-Gedichte übersetzt. Hilfsschule Bixley heißt der. In der wunderbaren Edition Korrespondenzen erschienen in Wien. Ja, und das wird die Truppe sein, die im Lyrikhotel 1 zusammenkommt in diesem Jahr.
Dann gibt es noch das Lyrikhotel 2, wo Jan Kulbrot, glaube ich, mit dabei ist.
Das wird auch eine spannende Sache. Jan hat sich einen alten Freund eingeladen, Steffen Popp, ebenfalls Lyriker, aber beide sind auch Übersetzer. Und Steffen hat, wie ich finde, einige der tollsten Übersetzungsbände der letzten Jahre verantwortet. In diesem Jahr ist Ben Lerner erschienen, also die gesammelten Gedichte des US-Amerikaners Ben Lerner. Und ich weiß gar nicht, vor einiger Zeit bei Hansa sind die gesammelten Gedichte von Elizabeth Bishop rausgekommen. Zwei tolle Bände. Naja, und die beiden werden halt so ein bisschen in die Werkstatt uns mitnehmen. Und dann geht's halt so um Fragen, wenn Steffen Popp jetzt Lerner übersetzt, ist das dann wirklich Lerner oder ist es nicht Steffen Popp, den wir da hören oder lesen? Ne? Also das sind ganz spannende Fragen.
Ja, diese Übersetzungen, die können ja mitunter auch recht unterschiedlich dann klingen. Das ist ja manchmal auch ganz interessant, wie Gedichte unterschiedlich übersetzt werden. Ja, aber vielleicht nochmal auf den Kriminalroman, denn ich bin ein großer Fan von Pieke Biermann, habe auch alte Krimis von ihr, die in den 80er Jahren schon erschienen sind. Und das ist auch so deswegen vielleicht eine mir ganz liebgewordene Reihe, nämlich der Kriminaldauerdienst. Das sind auch Lesungen eben aus dem Bereich Kriminalroman. Was läuft denn da so, außer jetzt Pieke Biermann?
Naja, wir haben in diesem Jahr das so ein bisschen thematisch aufgezogen. Du erwähnst Pieke Biermann, die hat ja von Mitte der 80er bis Mitte der 90er vier fulminante Berlin-Krimis vorgelegt, die eigentlich das Krimi-Genre in Deutschland, das ist vielleicht jetzt ein großes Wort, aber man kann schon fast sagen, ein bisschen revolutioniert haben. Es gab eine weibliche Ermittlerin, also Kommissarin Karin Lietze, eine schnoddrige, ellenbogenstarke, durchsetzungsfähige Frau. Und was interessant war, Berlin spielte eigentlich immer so eine Hauptrolle in diesen Krimis. Ne? Und du kannst anhand der Bücher, ich habe mir lustigerweise auch einige davon jetzt antiquarisch besorgt, die gibt es ja gar nicht mehr.
Ja.
Anhand dieser Bücher kannst du im Prinzip die Entwicklung Berlins von dem alten West-Berlin und Ost-Berlin, also von der Mauerstadt, ja, bis dann in diese eigenartige Nachwendezeit, wo die ganzen Goldgräber dann kamen, kann man verfolgen. Eine tolle Buchreihe. Und wer das damals nicht mitgekriegt hat, kann jetzt aufhören, denn im Ariadne Verlag werden die vier Krimis in diesem Herbst wieder veröffentlicht. Das war für uns so ein bisschen der Anlass, Pieke Biermann einzuladen. Alle vier Bände in einer Kassette, man kann sie aber auch einzeln kaufen. Und ja, das ist, glaube ich, ein tolles Werk, das da nochmal beleuchtet wird.
Ja, sie ist ja auch eine große Übersetzerin. Sie hat, glaube ich, auch Sarah Paretsky zum Beispiel übersetzt. Und ich glaube, sie ist auch dadurch so ein bisschen eine doch durchaus gute Krimi-Kennerin.
Ja, sie hat auch sozusagen nicht nur im Genre-Bereich, sie ist, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, 2019 hat sie den Preis der Leipziger Buchmesse
als Übersetzerin gekriegt. Ja, für eine sehr ambitionierte Übersetzung von...
Genau, ja, war es 19 oder 20, da müssten wir nochmal nachgucken, da bin ich jetzt ein bisschen...
Ja, ich habe das Buch auch zu Hause, aber ich weiß gerade auch den, habe gerade Namen und Titel komplett vergessen, aber ich weiß, es schildert eine Reise nach New York City. Ja, genau, es schildert so eine Reise nach New York City und in den 60er Jahren, glaube ich, ist es schon im Original erschienen, schon ein bisschen länger.
Und sprachlich absolut, also auf allerhöchstem Niveau, ne? mit Slang und Dialekten und so weiter, also ganz super. Ich habe gerade hier nochmal so ein Pieke Biermann-Band rausgeholt. Ja, aus dem Rotbuch-Verlag, ne? Taschenbuch.
Ja, der hatte ich auch, genau.
Mit dieser herrlichen, so comicartigen Cover-Illustration. Das waren so die ersten Krimis, als man dann 90 irgendwie im Westen war und sozusagen dann sowas dann aus den Grabbelkisten der Buchhändler rauszog. Aber ehe ich jetzt abschweife, wollte ich noch was zu dem zweiten Autor sagen, der beim Kriminaldauerdienst mit dabei sein wird. Das ist Johannes Groschupf. Der ist vor, ich glaube, 3 Jahren recht bekannt geworden mit seinem ersten Krimi, Berlin Prepper. Da geht es, wie der Titel schon sagt, um diese Reichsbürger-, Querdenker-, Prepper-Szene. Groschupf hat in einem großen Zeitungshaus ja als Systemmoderator, weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt, also sozusagen als Moderator dieser Online-Kommunikation gearbeitet. Und ja, ein ziemlich politisch aufgeladener, hochspannender Großstadt-Thriller. Und diesen Sommer hat er nachgelegt mit Berlin Heat, ein Krimi, der tatsächlich so in Echtzeit im ersten Nach-Corona-Sommer spielt, vor einer großen Wahl. Es wird ein AfD-Politiker entführt. Man weiß noch nicht so recht, warum und wieso und vor allen Dingen von wem. Der Hauptprotagonist ist so ein moderner Hans Guck in die Luft, der leider viel zu viele Spielschulden angehäuft hat und irgendwie dringend Geld braucht. Ja, aber wie das jetzt weitergeht, wollen wir lieber nicht spoilern. Auf jeden Fall ist die Grundidee dieses Abends, dass Pieke Biermann und Johannes Groschupf, die ja irgendwo beide an diesem großen Berlin-Buch stricken, eben von Ende 80er bis heute, über die Rolle von Metropolen im Krimi ins Gespräch kommen und über weibliche Ermittlerinnen und. Also ich denke, das wird ein ganz spannender Abend. Und natürlich kann man an dem Abend auch die Bücher dann kaufen und sich signieren lassen.
Muss man unbedingt tun, wenn man Fan ist. Ja, es gibt ja auch doch einige bekanntere AutorInnen bei dem Leipziger Literarischen Herbst, zum Beispiel Angelika Klüsendorf, deren Romane mir sehr gut gefallen haben, die auch immer so einen Leipzig-Bezug haben, weil sie auch biografisch mit Leipzig verbunden ist. Oder Helga Schubert zum Beispiel. Gibt es eigentlich sowas wie thematische Häufungen von Romanmotiven, also Themen, die sich so durchziehen durch den Literarischen Herbst?
Da würde ich eigentlich ganz klar Nein sagen. Also wir schauen natürlich bei der Programmauswahl, dass es eine gute Mischung am Ende ist, also dass wir bekannte Namen haben, aber auch Neuentdeckungen. Also ich sagte ja vorhin schon, diese Reihe beste erste Bücher im Ostpassage-Theater, da haben wir die nach unserer Meinung interessantesten ersten Romane von jungen Autorinnen und Autoren. Da liegen wir eigentlich meistens doch ziemlich richtig. Also wir haben die Aspekte Literaturpreisträgerin des aktuellen Jahrgangs dabei. Wir haben einen Bachmann-Preisträger dabei. Also das ist schon ganz spannend. Einige dieser Autoren könnten eigentlich einen Soloabend durchaus bestreiten. Und im Ostpassage-Theater kriegst du alle sechs zu hören. Das ist schon ganz spannend. Aber ich würde sagen, nee, also thematisch kann man da, glaube ich, keine Trends.
Angelika Klüsendorf und Helga Schubert haben ja schon so eine DDR-Biografie, Sozialisation vielleicht.
Aber sie schreiben völlig unterschiedliche Romane. Das geht in völlig.
Wird auch in den neuen Romanen, glaube ich, gar nicht so. Bei Angelika Klüsendorf ist das doch ein etwas anderes Thema. Es behandelt nicht mehr so die DDR-Biografie sozusagen.
Ja, es ist ein moderner Dorfroman, wenn du so willst. Und ein ziemlich schräger. Aber da wollen wir auch nicht zu viel verraten. Es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Setting als in diesen drei autobiografischen Romanen, mit denen sie doch sehr bekannt geworden ist, die du wahrscheinlich jetzt anspielst.
Ja, genau. Ja, auf den neuen bin ich auch sehr gespannt. Auf jeden Fall klang das schon auch sehr spannend.
Und dass Helga Schubert da ist, da freuen wir uns natürlich absolut, weil, wie gesagt, in Corona-Zeiten war es immer schwierig, überhaupt diese Autoren persönlich zu erleben. Und wenn sowas dann klappt, ist einfach toll.
Ja. Ja, was kannst du noch herausgreifen? Also das Programm ist natürlich doch vielfältig. Vielleicht ist es auch schwierig, was Einzelnes herauszugreifen. Vielleicht fällt dir trotzdem noch was ein, was man noch herausgreifen könnte.
Das ist gefährlich, weil du mich da jetzt animierst, sozusagen nochmal das halbe Programm vorzutragen, weil wir sind natürlich so überzeugt von diesem Programm, dass wir eigentlich alles gut finden. Aber das mache ich natürlich jetzt nicht. Vielleicht drei Sachen nochmal speziell erwähnt, weil man da auch ein bisschen nochmal vielleicht daran begreift, wie wir den Herbst auffassen. Es wird Peter Licht da sein, den man vielleicht eher als Musiker kennt. Ja, Sonnendeck war vor vielen, vielen Jahren mal so ein regelrechter Ohrwurm. Peter Licht hat einen Roman geschrieben und wir haben natürlich, ja, man hätte ihn von einem Literaturkritiker einführen lassen können und präsentieren lassen können. Das wollten wir dezidiert nicht. Und ja, haben überlegt, wer könnte das machen in Leipzig? Also wir wollen sozusagen ja nicht Autorinnen und Autoren irgendwie mit dem Scheckbuch, was bei uns eh nicht so dick ist, irgendwie einkaufen und ja, dann eine Lesung, die man gestern in Hamburg und morgen in München nochmal genauso erleben könnte, sondern es soll halt immer was Spezielles entstehen, ein spezieller Abend. Ja, und so wird Donis Peter Licht im Gespräch präsentieren, im UT Konnewitz. Und das ist ein Abend, auf den ich mich total freue und extrem gespannt bin, wie die beiden miteinander können.
Das sind ja auch immer ganz interessante dialogische Formate sozusagen, wo dann eben ein Schriftsteller, Schriftstellerin da ist und auch noch dann eben jemand anders, der noch das vielleicht ganz gut dann rauskitzeln kann, Fragen und so weiter.
Es kommt uns extrem auf diese Konstellationen an. Das ist ganz, ganz wichtig. Da hast du wirklich absolut recht. Weil manchmal ist das Gespräch spannender als sozusagen eine Lesepassage. Also ich freue mich eigentlich immer auf diese unwiederholbaren Momente eigentlich, die entstehen, wenn du Leute in spannenden Konstellationen zusammenkriegst. Lesen muss man dann eh zu Hause allein. Das ist eigentlich ein einsames Geschäft sozusagen, ne?
Tja, vielleicht müssen wir auch noch die Formalitäten abhaken. Zum Beispiel gibt es da immer noch gewisse Regelungen, die Covid-19 betreffen. Wie ist das bei den Leseorten? Ist das dann individuell unterschiedlich oder gibt es einheitliche Regeln?
Also man kann sich eigentlich merken, eigentlich generell gilt 3G, geimpft, genesen, getestet. Auch wenn das bedeutet, dass es wieder Einschränkungen sozusagen in der Auslastung gibt. Also man kann die Räume jetzt nicht komplett voll machen. Das nehmen wir aber gerne in Kauf, um möglichst niemanden auszuschließen. Bei den Lyrik-Hotels, über die wir vorhin schon gesprochen haben, sind wir auf 2G gegangen, weil das doch eher kleine, intime Räume sind. Und da wollten wir also auch nichts anbrennen lassen und wollten dann doch auf Nummer sicher gehen. Also das ist das Einzige bei den Lyrik-Hotels, 2G, ansonsten 3G. Und ich kann dazu sagen, dass natürlich gerade die Kooperationspartner, man kann jetzt gar niemanden speziell nennen, die aber normal Programme fahren seit vielen Jahren und auch jetzt schon in Corona-Zeiten da absolut sturmerprobt sind und das absolut sicher machen, diese Abende. Also da wird sehr penibel auf das Hygienekonzept geschaut, muss man sich eigentlich auch keine Sorgen machen.
Ja, dann musst du jetzt vielleicht nochmal die Internetpräsenz durchsagen. Da kann man ja alles nochmal im Detail auch nachlesen.
Das mache ich sehr gern. Also alle Programminformationen findet man unter www.literarischer-herbst.com.
Ja, dann wünsche ich gutes Gelingen für den diesjährigen Leipziger Literarischen Herbst. Ich hoffe, das Wetter spielt mit und der Sturm lässt nach sozusagen. Und ja, wünsche gutes Gelingen und bedanke mich sehr fürs Gespräch bei Nils Kahlefendt vom OrganisatorInnen-Team des Leipziger Literarischen Herbstes.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein konnte.